Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. An meiner Seite wie immer die wundervolle, die zauberhafte, die sich im Urlaub befindende Kim Seidler. Hallo liebe Kim.
Hallo liebe Katrin, Katrin Jakob. Ja, ich bin tatsächlich im Urlaub und freue mich so, dich auch in meinem Urlaub zu sehen.
Ja, wundervoll. Wo bist du? Magst du kurz teilen mit uns?
Ich bin in Zingst in MacPom. Das ist unheimlich schön, ein Kurort der ehemaligen DDRler und unfassbar schön. Also jeder, der die Möglichkeit hat, sollte mal nach Zingst. Z wie Zeppelin und Ingst.
Du hattest von ellenlangen, kilometerlangen weißen Stränden gesprochen und ich habe mich dann innerlich da hineinversetzt. Wobei hier in Berlin ist es auch gerade wunderschön. Aber wir haben so viel vor und so viel zu besprechen heute. Deswegen biege ich mal direkt ab in die Initialfrage, wen stellst du mir und uns heute vor, liebe Kim? Das ist nämlich eine ganz besondere Folge heute für uns, ne?
Genau. Ich stelle euch meine Oma vor. Meine Oma ist nämlich aktuell 92 Jahre alt und 1929 in Kiel geboren. Und meine Oma hat ihre Lebensgeschichte erzählt und das ist für mich absolut heftig und sehr emotional, da sie sich mit meinem Opa nämlich geschworen hatte, nie mit der Familie über die Vergangenheit zu sprechen. Und ihr könnt euch vorstellen, als Teenager, wenn man in der Schule den Zweiten Weltkrieg gerade durchnimmt, dann geht man zu Oma und Opa und sagt, ey, sag mal, welche Rolle habt ihr eigentlich gespielt? Oder zumindest habe ich das gemacht. Ich habe sie Löcher in den Bauch gefragt, aber ich habe nie eine Antwort bekommen und war teilweise auch schon echt, habe mein Opa angebrüllt und meinte so, Mann, nun sprich doch mal mit mir. Und Oma und Opa haben beide geschwiegen und letztes Jahr ging es los, da hat Oma das Schweigen gebrochen. Das kam eigentlich durch eine OP, die sie auf ihre alten Tage noch bekommen hat. Und meine Oma hatte plötzlich viele Backflashes vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Und um diese Erinnerung aber, glaube ich, für sich nochmal aufzuarbeiten, fing sie plötzlich an, ganz viel über ihre Kindheit zu sprechen. Denn sie ist Kind gewesen, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war sie 10 Jahre alt. Und genau, und das habe ich tatsächlich auch aufnehmen dürfen. Und euch möchte es euch tatsächlich auch zur Verfügung stellen.
Ja, ich habe schon ein bisschen reingehört und ich kann das jetzt aus meiner Familie auch total bestätigen, dass ich irgendwann im Alter, wenn sich das so ein bisschen wieder nach oben arbeitet, dieser Mantel des Schweigens wieder hebt, ne? Und dann auf einmal dann sehr viel zum Sprudeln kam. Ich habe auch in das Interview schon reingehört und ich finde, es gibt da unglaublich viele Stellen, an denen sie von, schrecklichen Dingen erzählt. Vielleicht eine kleine Triggerwarnung, ne? Auch gerade wenn wir jetzt viel Kriegsberichterstattung auch in den Medien haben. Nichtsdestotrotz hat sie doch einigermaßen nüchtern davon erzählt und auch aus der Zeit sehr viele schöne Sachen erzählt. Also wir werden nachher noch so ein paar Sachen hören, wo ich auch schmunzeln musste und wo ich dachte, oh, das war schön. Aber natürlich viele Wendungen in ihrem Leben auch, die so heute logischerweise nicht mehr so passiert wären. Ne? Insofern als kleiner Cliffhanger.
Ja, weiß man gar nicht. Also im Krieg glaube ich schon. Ne? Ich habe jetzt auch gerade noch so ein Bild, ist auch viral gegangen, wo eine Mutter den Geburtstag auf den Rücken des Kindes mit einem Kuli geschrieben hat und solche Sachen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle. Also meine Oma ist recht glimpflich durch den Krieg gekommen, hat auch gar nicht jetzt die krassesten Gräueltaten gesehen. ist es eher, ich finde, sie erzählt es sehr gut aus der kindlichen Brille, dass sie die Sehnsucht nach Zuhause hatte durch diese Kinderlandverschickung. Kommen wir aber später drauf ein. Kurz auch nochmal erwähnt, ich habe das mit meiner Oma in der Küche geführt, das Interview. Ja. Deshalb ist die Qualität nicht die beste. Das ist mit dem Handy aufgenommen, aber ich hoffe, ihr könnt drüber hinwegsehen, denn sie teilt uns ganz viele tolle Insights aus ihrer Kindheit mit.
Ich fand, man konnte es schon ganz gut anhören. Also haltet durch, es gibt auf jeden Fall ganz, ganz tolle Stellen. Und natürlich, dieser Podcast beschäftigt sich häufig oder meistens mit berühmten Persönlichkeiten. Und trotzdem ist das hier eine Zeitzeugin, die es so bald ja nicht mehr geben wird. Ne? Also diese Generation, und deine Oma war Kind, also musste jetzt nicht die Waffe erheben, wie einige andere. Aber sie hat als Trümmerfrau gearbeitet zum Beispiel. Zu diesem Begriff werden wir auch noch kommen. Und das ist dann Erzählung aus erster Hand, die wir definitiv auch mal in einer Folge, also in der jetzigen, erzählen lassen möchten. Genau. Bevor wir starten, vielleicht noch mal ganz kurz so eine Einordnung der Geschichte. Sie ist geboren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, ne? Die Schmach Deutschlands, den Krieg verloren zu haben, Erster Weltkrieg, eine unglaubliche Hungersnot, Weltwirtschaftskrise direkt. Diese Zeit könnt ihr auch gerne nochmal nachhören in der Folge, die wir zu Rosa Luxemburg gemacht haben. Das deutsche Militär am Boden. Ne?
Ja, und Kaiser Wilhelm, der auf den Thron verzichtet hatte, dann nach Holland geflohen ist und dann später auch gehofft hat, dass die Monarchie wieder errichtet wird durch Hitler.
Es kam anders, wie wir wissen.
Und dann die Weimarer Republik, die ersten Gehversuche einer Demokratie, die kläglich gescheitert sind, weil es keine Kompromisse auch gab und unterschiedliche Minderheiten auch tatsächlich regiert hatten. Warum erklären wir es euch? Weil mein Urgroßvater, nämlich der aber das erzählt Oma auch gleich noch.
Der Vater deiner Oma, ne?
Ja. Genau, jetzt steigen wir aber auch ins Interview ein. Ja. Ich habe die erste Frage, die ich meiner Oma gestellt habe, das ist so eine typische in der heutigen Zeit, nämlich die Frage nach, hattest du eine gute Kindheit, also nach der guten Kindheit? Die ist natürlich wahnsinnig unverschämt, weil meine Großmutter, die im Krieg aufwuchs, ehrlich sagen kann, sie hatte eine gute Kindheit, aber sie antwortet dennoch auf diese Frage. Hört rein.
Du kannst nicht damalige Zeit mit heute vergleichen. Und gute Kindheit kannst du nicht haben, wenn du im Krieg groß geworden bist. Eine Art lebte man friedlich. Man hatte Arbeit, man hatte was zu essen. Aber die andere Seite war brutal. Das wussten wir aber nicht.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, da haben sie hier die Scheiben eingeladen. In der Elisabethstraße war eine Juwelier.
Die Scheiben eingeschlagen?
Scheiben und alles ausgeräumt und geplündert und so weiter, ne? Und da kommen wir nachher zur Schule. Das war die sogenannte Kristallnacht.
Ah, die Reichs.
War der Dritten Reich.
Ah.
Da wurden die Juden.
Ach, du ahnst es nicht.
Das fanden sie alle für richtig. Ich verstand das nicht. Aber man steckt es weg. Man musste es ja auch.
Ja. Ich meine, dann konntest du nur heimlich hinter verschlossenen Türen darüber reden, ne? Aber bloß nicht offiziell.
Ist ja das, was du erzählt hattest mit dem.
Ne?
Ne. Meine Mutter, meine Brüder waren ja nicht da. Der eine Bruder wurde schon eingezogen, bevor der Krieg ausbrach. Ich war 10 Jahre, als der Krieg ausbrach. Ich war 10 Jahre, als mein Vater verunglückte.
Ja.
Am 19. Dezember hat meine Schwester geheiratet und am 24. Heiligabend ist mein Vater verunglückt. Dann war der Krieg danach ausgebrochen und da war alles anders. Tja, ich war die Jüngste.
Von 11 Kindern, ne? Du warst das 11. Kind, ne?
Ich war das 11., ja, aber ich lebte ja nicht. Es sind ja nur 7 groß geworden. Davon ist der eine gefallen. Tja, als er hatte ich aber wir warten, mein Vater kam nach Hause und dann kriegten wir Bescheid, dass er auf der Arbeit verunglückt ist.
Was hatte er für eine Arbeit, Oma?
Also an und für sich war er vom Beruf aus bei der Marine, vor zur See. Und dann war 14 der Krieg, den er mitmachen musste. Und nach dem Krieg, da war so ein Durcheinander mit der Regierung. Mal so, da hat er gesagt, das kann ich nicht. Meine Gesinnung nicht wechseln wie mein Hemd.
Genau.
Und hat aufgehört bei der Marine.
Ich kann meine Gesinnung nicht wie meine Hemden wechseln. Was meinte mein Urgroßvater damit, weshalb er bei der Marine aufhörte? Weimarer Republik, die ersten Gehversuche einer Demokratie, die kläglich gescheitert sind, weil es keine Kompromisse auch gab und unterschiedliche Minderheiten auch tatsächlich regiert hatten. Der hat gedient bei der Marine, während Kaiser Wilhelm den Ersten Weltkrieg sozusagen in dem Ersten Weltkrieg federführend mitgemischt hat. Und danach gab es unterschiedliche Parteien, die immer mal wieder das Zepter in die Hand nahmen und er dann irgendwann gesagt hat, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr mit.
Und dann kriegte er hier bei der Stadtwerke Arbeit als Kranführer. Und dann musste er hat es wohl freiwillig getan, den Heiligabend. Er hatte da jemanden, den er ausbilden sollte als Kranführer. Und er hatte vorher immer zu meiner Mutter gesagt, er lernt das nie. Und ich meine, ich weiß es nur von meiner Mutter. Und da hat er noch gelebt, es ist meine Mutter Heiligabend noch in die Klinik gefahren. Und hatten sie ihn operiert und da hat er ihr das erzählt, dass der andere im Kran war und sollte den Greifer betätigen. Und mein Vater war im Waggon, gab Anweisung und dann hat er aber den so runtergelassen und dass er sich verhakt hat, der Greifer.
Okay.
Und anstatt, dass er den Greifer hochzieht, schlägt er ihn zur Seite.
Ja, und hat dann den Uropa getroffen, ja.
Ja.
Ja, okay.
Voll auf im Leib.
Oh, das aber auch.
Hat er gesagt, Operation gelungen, Patient verschieden. Das hat er noch zu meiner Mutter gesagt.
Na toll.
Ja.
Und deine Mutter, ich meine, wie hat sie euch dann durchgefüttert? Weil Uropa war ja der Ernährer. Oder hatte sie gearbeitet? Nee.
Wir waren alle für sich eine Familie, die arbeiten konnte. Alle, wie sie da sind.
Ah, okay.
Ja, aber damals war nachher der Krieg. Mein großer Bruder studierte
Architektur, ne?
Ja. Und Hilma war ja weg. Die hatte ja auch gut geheiratet. Und ich bin dann viel bei Hilma gewesen, bei meiner Schwester. Die war 10 Jahre älter. Und wir sind dann viel Diddeln gegangen.
Was seid ihr gegangen?
Diddeln haben wir gesagt.
What is that denn?
Ja, bummeln.
Ach so.
Und sie hat auch mir an für sich immer viel gekauft. Er war viel für mich da. Ja, durch den Krieg wurde es immer schlechter mit den Bombenangriffen und so. Und mein Bruder, der gefallen ist, der hatte vorher als Kind Knochenmarkentzündung im Bein hier. Der hat 1 Jahr lang gelegen zu Hause. Und der Dr. Schmee, das ist der Opa von meinem jetzigen, Da hat er eine Ausschüsse, da kam Tag und Nacht. Denn Krankenhaus hätten meine Eltern bezahlen müssen. Mhm. Das konnten sie nicht. Und da hat er sich dafür eingesetzt, dass er zu Hause blieb und er hat sich verpflichtet, für ihn zu sorgen. Mhm. Hat er auch gemacht. Mhm. Der hatte den Feinmechaniker gelernt, wie er ausgelernt hat. Dann hat er gesagt, was der Baron, den ältesten Bruder nennen wir immer Baron. Mhm. Und was der kann, kann ich schon längst. Konnte er auch. Der war der Schlauste. Und da hat er sich angemeldet und wollte auch studieren. Mhm. Und da hat der Meister zu ihm gesagt, das wirst du noch mal bereuen.
Wieso?
Es war Krieg, die wurden eingezogen. Mhm. Und er wurde nicht eingezogen. Er wurde immer reklamiert, unabkömmlich von der Werft. Und da haben sie ihn, hat der Meister nachher gesagt, er ist abkömmlich.
Oh nein.
Mhm. Und da kam er gar nicht erst zum Studieren, da wurde er eingezogen.
Okay.
Und dann haben sie, Soldaten, in den ersten Jahren, wenn sie auf Urlaub fuhren, Care-Pakete gekriegt. Also mit Lebensmittel mit so extra Sachen, nicht? Mhm. Aber nur, wenn sie wieder zur Front zurückgehen. Mhm. Und dann haben sie zu denen gesagt, zur Front brauchst du nicht zurück, also kriegt er auch kein Care-Paket. Mhm. Und er ging zur Front zurück, musste, und ist nicht wiedergekommen. Ist auch nicht mehr zu studieren gekommen. Aber ja, und dann meine Schwester Melita, die fing ja nachher an, auf Meisterschule zu gehen.
Als was?
Meisterschule.
In was denn, Meister, Oma?
Sie hat das Weben erlernt.
Ah, das Weben.
Ja, damit hat sie sich nachher nebenbei ein bisschen Geld verdient.
Ja.
Ja, und somit war meine Mutter ja ausgelastet. Sie kriegte ja eine Rente. Und für die Kinder ja alles. Und dann war das einigermaßen.
Okay.
Aber sie steckte das immer den Großen zu.
Okay.
Die Großen verdient ja nichts. Obwohl der Baron immer nebenbei noch gemacht hat.
Okay.
Wenn er konnte. Und waren wir immer hinten dran. Heinz und ich.
Mm, die jüngsten Kinder.
Ja, wir gingen ja noch zur Schule.
Mm.
Aber Schule in Anführungszeichen.
Weil?
Es gab, wenn es nachts Fliegeralarm gab, brauchten wir den anderen Tag nicht zur Schule. Dann kamen nachher die Bombenangriffe und die Schulen gingen kaputt.
Ja.
Da gab es auch sozusagen gar keine Schule, so ungefähr.
Mhm.
Es gab dann eine Zeit, da gingen wir mal in der Turnhalle so 2 Stunden. Das war alles.
Und auch sehr unterschiedliche Altersgruppen bestimmt, ne?
Ja, das wurde ungefähr so, also aus verschiedenen dann zusammenge.
Ja.
Dann kam eine Zeit, da wurden wir verschickt von der Schule aus, freiwillig allerdings, in Landschulheim. Mhm. Da wollte ich ja natürlich mit, da war dann volles Leben, volle Schule, alles, nicht?
Mhm. Und war das im Umkreis von Kiel oder wurde es richtig weit weg?
Ja.
Wurde es richtig weit weggeschickt?
Ja. Da, wo nicht so gefährlich war.
Ja.
Und ich war das, er wollte denn mit, meine Mutter ließ mich auch, musste sich für ein halbes Jahr verpflichten. Und dann war ich in Sonneberg, in Thüringen.
Ui, in Thüringen?
Ja. Und da wurden Ausflüge, Burgen besichtigen, überhaupt so. Es war insofern gut, ne? Mhm. Aber ich hatte eine Lehrerin, die war so 100-200%ig Nazi. Oh. Und dementsprechend ging sie auch mit uns um.
Heißt?
Dann haben wir Ausflug gemacht, einen Tagesausflug in der Landschaft da, nicht? Mhm. Und dann gab das Regen, ein Dauerregen. Wir waren alle nass bis aufs Hemd. Mhm. Also der Körper, also ich wurde hinterher krank. Die konnten aber nichts feststellen weiter. Auf jeden Fall kam ich ins Krankenhaus in Sonneberg. Mhm. Und dann wurde mir gesagt, aber dass du das nicht nach Hause schreibst, dass du im Krankenhaus liegst. Mhm. Und ich habe es doch getan. Dann ist meine Mutter runtergekommen. Die Zeit hat sie sich denn genommen. Ansonsten war ja nur immer alle anderen. Und die hat dann heimlich, still und leise meine Sachen gepackt und dann sind wir abgehauen. Hat sie mich mitgenommen. Ich wäre ja nie mit weggekommen da. Mhm. Und dann sind wir auf Umwege gefahren.
Mhm. Falls ihr gesucht werdet, oder was?
Weil sie Angst hatten, ich werde in Kiel abgefangen.
Ah.
Und wieder zurückgeschickt. Mhm. Und da sind wir in Thüringen, mein Vater stammte daher, in Naumbuch gewesen bei meinem Onkel. Mhm. Und da haben wir dann einige Zeit gelebt. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Na, ich hatte denn ja Glück. Ich wurde in der Schule aufgenommen. Aber Schule, wie gesagt.
Ja, war ja nicht wirklich.
Mal fiese ganz aus. Nicht? Und wenn, dann hattest du Deutsch und Rechnen. Alles andere war unwichtig. Mhm. Und dann kam wieder die Zeit überhaupt mit den Angriffen und also es war schrecklich, nicht?
Ja.
Und dann, die andere Lehrerin war ja da unten noch. Und dann habe ich nachher gesagt, ich will wieder weg ins Landschulheim, nicht?
Okay.
Mit der Schule. Mhm. Wurde wieder...
Wieder nach Thüringen runter?
Wurde wieder aufgesetzt, eine Tour. Da kam ich, ja, meine Mutter hat auch unterschrieben, ja, für 6 Monate wieder und so. Und da bin ich nach Österreich. Mm. Das war früher ja Deutsch. Mm.
Das war früher ja Deutsch, zur Erinnerung, wie das Deutsche Reich, was das Deutsche Reich früher war. Ne? Im März 1938 ließ Hitler in Österreich einmarschieren, heim ins Reich sozusagen, auch wenn Großbritannien, die USA und die Sowjetunion in der sogenannten Moskauer Deklaration von 1943 die Besetzung Österreichs für null und nichtig erklärten. Österreich sei das erste freie Land, das Hitlers Angriffspolitik zum Opfer gefallen sei.
Und Kinderlandverschickung, hier der Hinweis, 1940 begann ja die Bombenangriffe auf Deutschland und bis Kriegsende wurden rund 2,5 Millionen Kinder aufs Land geschickt, um sie in Sicherheit zu bringen. Und erst war das ganz freundlich, die Aufforderung, hey, das ist so wie tolle Schulfahrt und ihr könnt da ganz viel sehen. Und am Ende hieß es nur noch so, weil die Eltern sich geweigert hatten. Die Eltern wollten ihre Kinder nicht wegschicken, nicht weggeben, gerade dann, wenn man nicht weiß, wohin und was mit ihnen passiert. Und manche waren ja auch nicht gerade die besten oder die Fans von den Nazis und diese Umerziehungslager, weil das war ja die Hitlerjugend auch und der NS-Lehrerbund, die dort tätig waren und die Übernachtung, weil meine Oma auch so von den Hotels schwärmt, das waren zwangsenteignete Hotels, ja. Und am Ende hieß es dann von der Regierung, ihr Eltern seid schuld, wenn die Kinder sterben, wenn ihr die nicht aufs Land schickt.
Oh, ist auch krass, ne?
Ja.
Also sozusagen erstmal als freiwillige Maßnahme war das geplant, ne? Und um das Volk eben nicht zu beunruhigen. Aber wie wir ja auch an deiner Uroma dann sehen, ne? Sie wollte eigentlich dieses Kind dann ja wieder zurückholen, nach dem, was es erlebt hat. Ich meine, deine Oma erzählt das ja ziemlich, ziemlich schlimm, ne? So, wenn du da so ein Drill Sergeant als Lehrerin hast und krank wirst, einige haben das sicherlich auch nicht überlebt, Lungenentzündung und so. Und was deine Urgroßmutter da auf sich genommen hat, um ihr eigenes Kind wieder zurückzuholen, ne? Ja. Dann sind sie ja noch einen Umweg gefahren, weil sie nicht zurück nach Kiel wollten und so.
Richtig.
Also was da den Eltern auch angetan wurde. Also
und später ja auch die Schwester Melitta von ja. meiner Oma, ne?
Ja.
Es geht weiter mit der Kinderlandverschickung meiner Oma.
Bin ich nach Österreich spitz an der Donau gewesen. Es war herrlich.
Ja.
Auch oh, die Landschaft ist so schön. Die Weinberge, die Burgen und zum Beispiel Stift Melk war ich so begeistert von. Da waren wir. Naja, habe ich dann auch wieder solche Reisen gemacht, überall hin, Tagestouren. Und dann hatten wir auch nachmittags mitunter frei, konnten machen, was wir wollten. Auf jeden Fall hatten wir Vormittag unser Unterricht. Und ich hatte auch eine sehr nette Lehrerin.
Aha.
Ja, und.
Und was hattet ihr denn an Unterricht? Da hattet ihr mehr als nur Deutsch, Mathe, oder?
Da hatten wir alles. Da hatten wir normalen Unterricht. Den ganzen Vormittag. Wenn ich so denke, die Zeit, die war schön. Und wir haben oben unser Zimmer gehabt, wir waren zu dritt da. Und das war ein ganz großes Hotel. Das hatten sie denn als Unterkunft für uns.
Ja.
Es war gut, wir sind später zusammen nochmal da gewesen, mein Mann und ich. Und in Urlaub, ne? In Krems. Aber wir sind da hingefahren. Naja, auf jeden Fall war das eine schöne Zeit. Und dann, wie das halbe Jahr um war, kriegten wir alle so Bogen, sollten die Eltern ausfüllen. Und da drin stand, dass wir nicht nach Kiel zurück dürfen, nach einem halben Jahr.
Aha.
Ja. Das war ja so schlimm, der Krieg, ne? Und dann hat die Lehrerin extra noch gesagt, sie soll nicht schreiben, wir sollen nach Kiel und wenn es nicht geht, von wegen, woanders hin, nicht? Sie sollen den Prompt schreiben, wenn wir nicht im Lager bleiben wollen, sollen, wo wir hin sollen, zu welchen bekannten Verwandten.
Ah, okay.
Nee, habe ich meiner Mutter geschrieben. Und was macht meine Mutter? Die macht natürlich das, was sie nicht machen sollte. Ja, also kam ich nicht zurück nach Kiel. Durfte ich nicht.
Ach so.
Musste im Lager bleiben. Aber nicht da, sondern so ein Sammellager, wie der von.
Wie so ein Flüchtlingslager, oder was?
Wie so ein, na, von überall, die nicht nach Hause kamen.
Okay.
Die wurden zusammengewürfelt. Und das gefiel mir ja gar nicht.
Das glaube ich.
Da habe ich ja einen Brief nach Hause geschrieben, nicht? Dass sie wieder alles verkehrt gemacht hat und ich muss jetzt hier bleiben im Lager. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hinkomme und so weiter. Und dann stand eines Tages meine Schwester unten, Melitta. Die studierte, ja, und konnte ich einfach frei nehmen, nicht? Und die quartierte sich in der Straße, war der Lex in der kleinen Pension ein. angeblich machte sie Urlaub. Unser Hotel war aber groß, 3 Etagen hoch, ziemlich groß. Und dann ein Stück hier bei der Längs, da war dann noch so ein kleines Schuppen, so ein Haus für sich. Da waren unsere ganzen Koffer untergebracht. Mhm. Und da sagt mir Lida, ich hole dich jetzt nach Hause. Und ich sage, das schaffe ich nie. Ich sage, mein Koffer ist gar nicht da. Der ist da hinten in den Schuppen. Da komme ich gar nicht hin. Mhm. Und wenn, würde man mich ja sehen. Mhm. Und da sagt mir der Ecke, kriegen wir das hin. Nun muss ich sagen, da im Ort war ein süßer Bengel. Mhm. War genauso alt wie ich. Wie alt war ich da? 13. Mhm. 13, ja. Und der mochte mich. Er schenkte mir meinen Apfel und ehrlich gesagt, die ganze Klasse mochte den. Mhm. Der war so niedlich, so sympathisch, sah gut aus. Und gegenüber von uns auf der anderen Straßenseite ist das Gymnasium. Mhm. Und da ging er aufs Gymnasium. Und von unserer Seite konnten wir darüber gucken ins Klassenzimmer. Und naja, auf jeden Fall habe ich ihn dann angespannt. Ach, wir hatten dann. Es wurden immer welche abgeteilt, die mussten in der Küche helfen, wenn mal so Äpfel schälen oder was eingekocht wurde oder so. Ne? Mhm. Und das eine Mal, dann kamen die anderen und hatten dann, wir kriegen alle Strafe. Wahrscheinlich die ganze Klasse. Mhm. Und 3 verschiedene Klassen waren wir da im Hotel. Mhm. Eine Schule aus Lübeck. Ich sag, warum? Ja, sind so viele Äpfel verschwunden.
So.
Und da fehlten einen halben Zentner oder was, was sie da hatten. Und das wird bestraft. Oh, dann habe ich das Philly erzählt. Dann kommt er doch nachher abends an, bevor wir Abendbrot aßen, mit so einem Sack voll Äpfel. Mit einem Kumpel brachten sie dann. So, hier habt ihr die Äpfel wieder, die verschwunden sind. Auf jeden Fall war meine Schwester da. Ich sag, wie kriege ich meine Sachen nur weg? Und dann habe ich zu Pfiffi gesagt, einen Tag mal. Ich sag, Pfiffi, tust du mir einen Gefallen? Wenn ich kann, immer, sagt er nicht. Ich sag, da hinten in den Schuppen. Da ist mein Koffer. Den brauche ich. Ich will nach Hause. Gefiel ihm ja gar nicht.
Das glaube ich.
Und ich sage, dann packe ich ihn. Und während der Zeit, wo wir essen, sind ja alle unten in dem Raum. Und das war ja ein großer Raum. Und da kannst du den Koffer raufbringen, bei mir in mein Zimmer stellen. Dann sind da Zimmerkameraden, also die ich vertraute. Mhm. Hat sie hier so ein Stückchen Zeug in meinen Schrank gelegt, mhm. wie ich meinen Koffer gepackt hatte. In Fall, wenn sie kommt und reinguckt, dass das Zeug drin ist. Mhm. Und die wussten dann auch teilweise, größtenteils alle, bis auf einzelne, Bescheid, ne? Wie ich die Koffer gepackt hatte. Da habe ich gesagt, wie der Koffer ist gepackt. Bei der nächsten Mahlzeit. Bring ihn doch zu meiner Schwester da und dahin. Hat alles gut geklappt. Wenn ich erwischt worden wäre, wäre ich ja unter durch.
Ja, das stimmt.
Den anderen Tag, mittags, musste ich immer da sein. Zu Mahlzeiten. Sonst hatte ich frei, konnte mit meiner Schwester zusammen sein. Und den Morgen haben wir dann unten Kaffee getrunken. Und danach bin ich ja abgehauen zu meiner Schwester, wie immer. Mhm. Und dann fuhr der Zug los. Da sind wir zum Zug gegangen. Dann kam noch eine Schulkollegin, die war ausgerückt und die hatte Küchendienst. Da brachte sie mir ein Paket Brote, damit ich nicht verhungere. Mhm. Und dann sagte sie, dein Schrank ist leer. Haben wir alles rausgeholt und wieder. Ich sagte, dann ist ja alles besten. Dann sind wir aber auf Umwegen gefahren. Nicht nach Hause direkt, sondern eine ganz andere Strecke und von der anderen Strecke nach Kiel gekommen. Mhm. Wir hatten Angst, dass die Soldaten oder die Partei da stand und mich in Empfang nahm. Ne? Mhm. Es hat damals immer viel passiert, hätte sein können, dass sie mich hätten eingesperrt. Jugendarrest oder was. Hinterher hat man ja auch als alles erfahren, was passiert war. Mhm. Ja, aber ich wurde nicht mehr aufgenommen in der Schule. Ich wurde praktisch, da waren auch nur wenig, die Unterricht hatten, zusammengewürfelte. Aber trotzdem, ich wurde nicht aufgenommen. Mhm. Obwohl ich mich mit dem Rektor nicht gut verstanden hatte. Ja, und dann wurde nachher die Schule entlassen. Es wurden Zeugnisse verteilt, aber in meinem Zeugnis stand das Ziel der Schule nicht erreicht. Ganze Auswahl.
Eieiei.
In dem Alter war es so. Und der Zeit. Mhm. Kiel war kaputt.
Ja.
Kriegte sowieso keine Arbeit und nichts. Ja, dann saß ich da. Dann hieß es, wir mussten damals ja im Dritten Reich ein gewisses Pflichtjahr machen. Mhm. Im Haushalt.
Mhm.
Und
die Frauen, ne?
Meine, ja.
Ja.
Entweder lernen und dann Pflichtjahr oder erst Pflichtjahr und dann lernen.
Lernen meinst du Ausbildung, ne?
Ja.
Mhm.
Und meine Freundin, die wohnte da unten, da war ja auch der Bunker, wo das neue Haus unten steht, wo jetzt Renate wohnt da ungefähr.
Mhm.
Da, die hieß auch Gertrud. Und die sagt, ich gehe erst in die Lehre. Komm noch mit mir, sagt sie. Wir waren richtig eng befreundet. Und sie lernte Schneiderin und das wollte ich auch.
Mhm.
Und sie hatte dann eine Lehrstelle in der Kaiserstraße. Ich sage, nee, sag ich, Gertrud, hör mal, jetzt gehst du 3 Jahre lernen und anschließend, wenn du Geld verdienen kannst, dann gehst du im Hausstand und kriegst ein paar Pfennige.
Mhm.
Das will ich nicht. Das will ich denn vorher weghaben.
Mhm.
Das verstand sie nicht, aber für mich gab es nichts anderes nicht. Mhm. Ich fand, das war mein Fehler.
Wieso?
Ich hätte denn eine Ausbildung gehabt. Und hätte fortschreiten können. Sie ist eine gute Schneiderin geworden. Aber durch den Krieg wurde sie ausgebombt. Ja. Und dann war sie nachher auch weg. Dann hatte sie nachher auch ihren Freund. Der war bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei.
Mhm.
Dann ist sie nach Bonn gezogen.
Mhm. Und wo hast du dein Haushaltsjahr? Wo hast du das gemacht?
Hier gegenüber, da wohnte eine Familie, das heißt Mann, Frau, Tochter, die war ein paar Jahre älter als ich bin. Und der Mann hatte nur einen Arm.
Mhm.
Aber es war eine vornehme Familie. Wie lange habe ich da gearbeitet? Ein paar Monate. Und die Bombenangriffe waren immer schlimmer. Wir rannten dann zum Bunker dahin. Ist ein Mann gewesen, mal im Bunker, und er hatte sich ja wohl ein bisschen ausgelassen, nicht? Und den haben wir nie wieder gesehen.
Diktatur.
Ja. Und auch Gertrud, sie hat ihre Eltern hatten, Untermieter. Das war ein Holländer. Mhm. Eines Tages war er verschwunden. Mhm. Aber damals als Kind, du wusstest nicht.
Was das bedeutet, ne? Du hast dir nicht so die Gedanken darüber gemacht, ja. Mhm. Und dann nach dem Haushaltsjahr?
Dann starb er. Nach ein paar Monaten. Oh. Und dann durfte ich da nicht mehr bleiben. Und zur gleichen Zeit ging unsere Wohnung kaputt. Mhm. Die Außenwand war ganz weg vom Wohnzimmer. Und solche Löcher in den Wänden, keine Fenster, keine Türen, alles konnte nicht mehr wohnen. Mhm. Und da wurden Frauen immer verschickt aufs Land, mhm. weil sie da Ruhe haben. Nicht?
Ja.
Und meine Schwester war schon mit ihrer Kleinen da oben. Bei Petersen auf dem Lande, Stadum.
Stadum, mhm.
Dann sind wir, hat meine Mutter sich wohl gemeldet oder was, sind wir auch darauf gekommen, aber nicht nach Stadum, sondern Sprakeby. Das ist ein Nebenort, das sind ja Dörfer. Mhm. Das war Sprakeby. Ja, da oben sind wir geblieben bis Kriegsende. Mhm. Und nun kannten die mich da ja in Stadum. Bei meiner Schwester bin ich ja gekommen. Mhm. Und dann waren wir nachher alle wieder in Kiel. Arbeiten ist ja witzlos, kriegst keine Arbeit. Und da schrieben die mir einen Brief. Ich sage ja doch ohne Arbeit, denn sie standen so in Verbindung mit meiner Schwester. Und ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen zu kommen, zu helfen. Aber also als Magd sozusagen arbeiten.
Als Magd?
Ja. Mm. Und da habe ich mir gesagt, nichts zu essen hast du hier, denn hast du oben was zu essen? Mm. Und arbeiten machte mir gar nichts aus. Mm. Und ich musste hier ja auch den Garten machen mit meinem Bruder. Meine Mutter hatte ja keine Zeit. Da kann es auch da oben arbeiten. Das war an und für sich die schönste Zeit für mich. Keiner hat mir was gesagt, keiner hat mit mir gemeckert. Arbeiten hat mir nichts ausgemacht. Und wenn ich fertig bin, dann war ich fertig. Keiner kommentierte mit mir, also ich war praktisch ich. Mhm. Ja, da bin ich dann auch geblieben eine Zeit. Und dann kam ich den Weihnachten nach Kiel. Wurde krank und kriegte eine Blutvergiftung in der Leiste und solche Beulen.
Ui, faustgroß.
Das hat sich hingezogen, von Weihnachten bis Ostern. Und der Arzt sagte, er wolle gern, dass es von alleine aufgeht. Obwohl alles da lag, dass er schneiden wollte. Ne? Mhm. Und er sagte, es wäre besser für mich. Ne? Ja, nun war ich sozusagen ein Vierteljahr krank. Dann habe ich nachher einen Brief geschrieben, dass es mir leid tät, aber ich käme nicht wieder. Frühjahr kommt jetzt und ihr braucht Hilfe und ich kann auch nicht. Habe ich gekündigt. Meine ganzen Sachen waren oben. Ja, nachher bin ich später, bin ich darauf gefahren, habe meine Sachen geholt.
Und wie viele Jahre hast du da gearbeitet?
Nicht lange.
Ein Jahr vielleicht?
Kein Jahr.
Kein Jahr, hm.
Und vielleicht dreiviertel Jahr. Mhm. Ehrlich gesagt, ich sage das heute noch, ich wäre gern da geblieben. Und die haben alle gesagt, die geht nie wieder in eine Stadt, die bleibt hier. Also ich hatte mich da so eingelebt irgendwie. Denn nachher kam das Tanzen auf, ich konnte nicht tanzen. Jedes Mal, wenn da auf dem Dorf Tanz war, bin ich auch gegangen. Mhm. Die anderen haben mich dann auch mitgenommen in Nachbardörfer, wenn alle mal tanzen. War eine schöne Zeit. Und wie ich nun weg war, meine Sachen holte, die hatten da Flüchtlinge hier aufnehmen müssen, nicht?
Ja, die wieder zurückgekommen
von Ostbosnien,
sind. Ne? Ja. Genau. Und weil ja wenn du zu viel Quadratmeter hast, dann musst du Flüchtlinge aufnehmen, genau.
Das haben die Bauern, ja.
Ja.
Weißt du, was Frau Petersen gesagt hat, als sie deinen Schrank ausgeräumt hat? Die hat gesagt, Sonnenmädchen kriegen wir nie wieder. Ich weiß nicht warum, ich habe meine Arbeit gemacht. Aber ich habe auch vor keine Arbeit gescheut.
Ja.
Nee. Ich weiß es einmal, der Opa von dem Flüchtling reingegangen ist und hat gesagt, das kann ich nicht mehr ansehen. Was die deren aushalten muss.
Die hat Spaß gemacht. Ja.
Da waren drei Pferde angespannt. Ich weiß nicht mehr, was sie gearbeitet haben. In der Mitte auf dem Pferd habe ich gesetzt und die Pferde angetrieben.
Die Erde umgepflügt und solche Sachen?
Ja.
Ja.
Irgendwie so.
Ja.
Und abends wollen wir zum Tanzen. Der Knecht war ja auch da, den ich heiraten wollte. Was meine Mutter verhindert hat. Insofern hasse ich meine Jugend.
Ja, bei denen fandst du ganz toll, ne?
Ja, dann hockte ich ja zu Hause, hatte keine Arbeit, nix, durfte Steine klopfen.
Als Trümmerfrau, stimmt.
Ja, all sowas.
Mhm.
Aber meine Mutter hat dann immer dafür gesorgt, also dass ich freikam.
Freikam?
Wie sie das, ja. Sie musste es denn irgendwo hin und Behörde oder was. Und einen Grund haben.
Dass du keine Steine kloppen musst, dass und nicht mehr aufbauen musst.
Dass ich freikomme.
Ja.
Dass sie mich braucht oder sonst irgendwas.
Ah, okay.
Ja, das hat sie ja gemacht.
Schon verrückt, wenn man überlegt, dass die Frauen die Stadt wieder aufgebaut haben, ne?
Tja. Geholfen. War auch nicht schlecht. Ich scheute ja keine Arbeit. Weißt du? Und deshalb machte mir das jetzt aus, haben mir Steine geklappt.
Mhm.
Im Kreis gesessen, so und so viele Mädels, haben gelacht, gekichert. Getan. Und nebenbei, weißt du, so mein
Gott. Ausgebaut.
Die Steine sauer geklappt, damit sie wieder gebaut werden.
Ja.
Gebraucht werden können.
Ja.
Das war an und für sich die schönste Zeit für mich, ne, beschrieben. Das war, da brach mir das so richtig das Herz. Sie wollte eigentlich auch da bleiben auf dem Land, da war schön, da gab es was zu essen. Und dann ist sie so ultra krank geworden und musste erstmal zurück nach Kiel. Sie war auf dem Land ja nur so ein Dreivierteljahr oder so und hat geschuftet und gemacht. Und ich finde es auch so interessant, wie sie sagt, Arbeiten hat ihr nicht so besonders viel ausgemacht, ne? Und hey, dann.
Sie hat das geliebt.
Ja.
Und es war so, sie meinte, da war noch so eine andere Flüchtlingsfamilie und der Vater sagte immer, das arme Mädchen,
ja.
Das arme Mädchen, was die schuften muss. Ja. Weil die hat die mit den Pferden gepflügt und alles gemacht und es hat ihr so viel Spaß gemacht.
Ja, und sie wollte da ja bleiben. Ne? Dann hat sie sich verliebt. Erzähl noch mal von diesem Knecht, den sie heiraten wollte. Sie hat, also Knecht hört sich wirklich an wie aus einer anderen Zeit, ne?
Ja, also sie hat auch gesagt, sie hat halt wie eine Magd gearbeitet, ne? Mhm. Und das ist eigentlich, sagt sie, aus Städterperspektive etwas Niedriges, ja. Aber es gab halt immer was zu essen und der Knecht war so nett, der hat immer auf sie aufgepasst und sie mochte den und wollte den gerne heiraten und ihre Mutter hat es aber leider unterbunden.
Ja.
Das ist so wie The Notebook oder wie heißt es auf Deutsch?
Wie ein einziger Tag.
Das wie ist ein einziger dieser, Tag, genau.
Oh Gott, diese Wahnsinnsliebesgeschichte. Der Film ist auch so schrecklich, schmalzig, aber so schön.
Ja. Aber meine Oma hatte leider Pech. Sie hat tatsächlich, also ihre Mutter hat die Briefe abgefangen.
Mhm.
Und meine Oma hat es Zeit ihres Lebens, bis nachdem ihr erstes oder zweites Kind geboren war, da hat sie es erst rausgekriegt.
Mhm.
Also zu spät sozusagen.
Ja.
Viele, viele Jahre später hat sie es erst rausgekriegt durch einen ganz dummen Zufall.
Mhm.
Lügen haben immer kurze Beine, deswegen ist es in unserer Familie immer Lügen haben kurze Beine. Und da pocht auch meine Oma drauf und hat auch ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeits- oder einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und nachdem sie meinen Opa geheiratet hatte, zwangsläufig musste sie auch mit der Familie bei der Mutter einziehen, weil damals galt es, dass du Flüchtlinge aufnehmen musst, wenn du zu viele Quadratmeter für dich selber besitzt.
Genau,
also deswegen hat der Bauer auch ihre Mutter mit den Kindern aufgenommen, Bauern haben sowieso sehr viel Quadratmeter, meinte meine Oma. Aber in Kiel galt es dann auch genau so. Also wenn du eine zu große Wohnung hast, und dann hat sie sich sozusagen mit meinem Opa erbarmt und ist dann zu ihrer Mutter gezogen. Und bis zu diesem Zeitpunkt, als sie dann herausgekriegt hatte, dass sie die Briefe abgefangen hat und die Liebe ihres Lebens sozusagen ihr die Liebe verwehrt hat, war es wohl auch recht harmonisch, und ab dem Zeitpunkt ging es dann nicht mehr so gut.
Ja.
Aber man musste zusammen in dieser Wohnung
ausfahren. Musste ja irgendwie sein, dass man dann mit der eigenen Mutter bricht. Das geht natürlich nicht. Sie wurde aber nochmal gefragt, ob sie nicht zurückkommen wollte, um dort als Magd zu arbeiten. Das ging dann ja irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Dann ist sie in Kiel geblieben und musste dort Steine kloppen. Und jetzt
genau.
Kommt so ein bisschen dieses, der Trümmerfrau, ne? Was waren die Trümmerfrauen? Also Steine kloppen. Und sie hat da Spaß dabei gehabt, ne? Da saß man zusammen und hat ordentlich gekichert und so.
Saß also in einer Runde, genau, hat sich gut unterhalten. Und ja, und ihre Mutter hat dann häufiger aber mal dafür gesorgt, dass sie Botendienste machen sollte, damit sie dann nicht jeden Tag da Steine klöppeln muss, weil das ist schon auch ja eine anstrengende Arbeit. Also sie hat die Stadt Kiel mit aufgebaut.
Ja.
Das erfährt man ja auch später dann in der Buchdruckerei, dass wenn sie hervorgehoben wird durch ihre besonders gute Leistung, dann ist sie erstmal total unangenehm und peinlich.
Ja, dazu kommen wir jetzt in diesem Abschnitt. Ne? Es gibt da eine Situation, wo der Gewerbeoberlehrer oder wer das war in der Bücherei, sie hat ja dann doch irgendwie eine Ausbildung gemacht, sie einmal hervorhebt, nehmen wir doch unsere Beste. Und dann sagt sie, oh Gott, das war so peinlich, aber hören wir selbst mal rein.
Genau, also Ausbildung ist es nicht, sondern sie hat dort ein Handwerk gelernt, on the fly, also wie so ein Quereinsteiger letzten Endes.
Und dann kam eines Tages mein Bruder und sagte zu mir, du willst immer arbeiten. Ich sage, ja, möchte ich, ne? Und ja, dann sei mal morgen früh um 7:30 in der Mutteso-Schule. Ich sage, ja.
Warst du da schon verheiratet? Nee, ne?
Nee. War ich da 18. Und dann bin ich da hingekommen und da hat man mich in eine Buchbinderei untergebracht. Und zwar ist sie denn im Keller gewesen. Und da wurde ich dann überall angelernt. Ausbilden ja nicht. Mein Chef davon war Gewerbeoberlehrer. Das vergesse ich auch nicht. Einen Tag kam er rein und sagte dann, du musst denken, das war ein Raum wie unsere ganze Wohnung. Und so viel. Die sagten denn, wer von den Damen hat Zeit? Ist ja klar, dass keiner was sagt, nicht? Und dann sagt er gleich hinterher, nehmen wir doch unsere Beste, Fräulein Wagner, kommen Sie mal.
Das warst du, ne? Geborene Wagner.
War mir peinlich, du. Den Kollegen gegenüber. Aber wir haben da auch trotzdem viel Spaß gehabt. Und dann musste ich für ihn ins Rathaus fahren, Schreibsachen hinbringen. Und ich bekam wieder was mit zurück. Dann haben sie mich rausgezogen und ich kam bei dem Buchbindermeister am Tisch und durfte Bücher machen.
Bücherleien, ne? Also richtig Bücher herstellen.
Ja, mit denen. Unter deren
Aufsicht.
Aufsicht und Hilfe.
Ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 3 Jahre?
Es wurde nachher aufgelöst. Und zwischendurch kam sie. Der Setzermeister holte mich zwischendurch immer mal rauf. Dann haben sie Korrektur lesen. Da musste ich mit ihnen lesen. Er sah danach nicht und habe ich nicht so gerne getan, aber wenn er mich holt. Und dann war ich das eine Mal oben, dann sagte er, waren Sie schon mal oben in der Schule? Haben Sie in Glasresten gesehen? Ich sag, nö, ich gehe da nicht nach oben, was, da habe ich ja nichts. Und ja, dann komm, dann gehen wir beide mal hoch. Da gehen wir in den Glaskasten hoch und da sind dann einige Zeugnisse drin. Unter anderem ein Zeugnis von meinem Bruder. Da hatte er seinen Abschluss gemacht. Ich habe mich nur gefragt, wie hat er das gemacht? Der war doch kaum in der Schule. Der hat nebenbei immer so viel gearbeitet. Und nachher, wie ich dann die Papiere von der Mutesenschule hatte, stand sozusagen übertrieben die Welt für mich offen. Es gab keine Arbeit, waren alle arbeitslos. Aber wenn ich hinkam, irgendwo, hatte ich sofort Arbeit. Ich brauchte nur sagen, ich war in der Mutesenschule.
Wahnsinn.
Ja. Das ging aber, das meiste Geld ging auch nach Polen.
Warum nach Polen?
Zu seinen Eltern, seine Familie.
Er Pakete. Kam ja aus Ostpreußen, ne?
Pakete.
Ja. Darf man ja auch nicht.
Ja, wir haben allerlei mitmachen müssen. Das ganze Leben war auf Deutsch gesagt beschissen.
Und dann sagt sie, das Geld ging nach Polen. Kannst du noch ein bisschen erklären, was das bedeutet hat? Oder was bedeutet?
Mein Opa hat eine wahnsinnig tragische Geschichte. Der wurde als 12-Jähriger, weil die eigene Mutter, die wohnten in Ostpreußen, das ist das heutige Polen, losgeschickt wurde, weil die Mutter immer Angst hatte. Also die haben wirklich auch in ihrem Domizil, das ist ein Haus gewesen, mit Hühnern und Ziegen und so weiter zusammen geschlafen, weil sie so Angst hatten aufgrund des Krieges, dass die Leute die Tiere klauen. Und wenn sie dann die Armee marschieren sah am Horizont sozusagen, dann haben die sich immer im Wald versteckt. Und als 12-Jähriger wurdest du damals eingezogen. Dementsprechend war sie ein bisschen sehr naiv gewesen, sage ich jetzt aus meiner heutigen Perspektive. Damals war es bestimmt eine richtige Entscheidung. Meinen Opa losgeschickt als 12-Jähriger und gesagt, lauf, lauf. Ich habe so Angst, dass du eingezogen wirst. Bitte lauf. Das Problem war, er ist der Roten Armee direkt in die Arme gelaufen. Das heißt, dort wurde er sofort eingezogen, hat sich dann aber absondern können, konnte flüchten. Und ich werde nicht vergessen, wie er vor ein paar Jahren, als diese ganzen Flüchtlingsboote im Fernsehen gezeigt wurden, aufstand und sagte, Kim, das ist mir auch passiert. Ich hatte so Glück, dass ich nicht auf das Flüchtlingsboot davor gegangen bin, weil das war überfrachtet mit Menschen und ist untergegangen.
Wo denn im Meer?
Also er ist geflohen nach Rendsburg. Wo genau, weiß ich jetzt nicht, wo im Meer das untergegangen ist. Aber er ist rüber dann nach Rendsburg geflohen. Dort wurde er von den Tommies
eingecasht. Genau.
Den Engländern. Und wurde dann aber rausgeworfen, weil er Kontakt zum Feind hielt. Der Feind war eigentlich die Sowjetunion, aber wer lebte auf dem Gebiet in Ostpreußen, was jetzt nun Sowjetunion und damit Polen geworden ist? Seine Mama. Er hielt Kontakt zu seiner Mama, was aber der Feind war. Das müsst ihr euch alle da draußen mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ach Oma, beschissen war es nicht. Es war halt hart. Sehr hart. Viele Kompromisse, vieles, was Mensch, also Jugendliche und junge Erwachsene gar nicht mehr begreifen, was es bedeutet, im Krieg aufzuwachsen. In Armut aufzuwachsen. Das, was du auch erzählt hast, dass einfach mal kurz das Wohnzimmer weggebombt wurde, die Außenwand weggebombt wurde, dass man plötzlich keinen Wohnsitz mehr hatte, dass man ständig verschickt wurde, ja, dass man ständig auf dem Land irgendwo bei irgendjemandem Fremden untergekommen ist, in Kinderlandheimen aufwachsen musste. Das ist echt. Und heute machen die Kids irgendwie YouTube-Videos und wundern und überlegen sich, dass sie jetzt irgendwie Gucci tragen wollen. Also das ist ja eine ganz andere. Ich glaube, man darf das einfach nicht vergessen. Man muss sehr, sehr dankbar sein für das, was man heute hat.
Aber weißt du, Kim, im Grunde genommen ist es heute mit den Kindern doch nicht anders. Die werden doch auch auf der Straße sozusagen groß. Die arbeiten meistens alle. Haben keine Zeit für die Kinder.
Die Eltern, meinst du?
Ja.
Ach so. Ich finde nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass es ja sehr viele, also wir haben ja eher das Problem, dass Frauen in Altersarmut kommen, weil sie sich halt in eine starke Abhängigkeit vom Mann begeben. Das kann gut klappen, ja, dass man halt so wie ihr jetzt 67, 68, 69 Jahre verheiratet seid. Aber es kann halt auch schief laufen, dass man sich trennt und die Frau plötzlich ja nicht mehr als Hausfrau und Mutter finanziell sich gut stellen kann, sondern dann sieht es dann schlecht aus in der Rente. Und das ist halt etwas, ich finde es gut, wenn beide arbeiten. Natürlich gibt es in den Nachbarländern bessere Modelle, wo beide irgendwie in Teilzeit arbeiten.
Weißt du, was mir passiert ist, als ich gearbeitet habe? Da hatte ich nur deine Mutter. Hat Oma gesagt, geh du mal ruhig arbeiten. Wir mussten uns ja auch Möbel und Hausstand aufbauen. Mhm. Und ich behalte die Kleine. Sie war ja auch noch jünger damals. Und ich habe das ja auch gemacht. Eines Tages, wenn wir wegfuhren, eine Spaziertour oder so machten oder mal nach Dänemark gefahren sind oder so, immer war Oma mit. Nie alleine. Mhm. Sie passte auf Brigitte auf und wir mussten sie praktisch mitnehmen. Dann wurde eines Tages, wollte mein Mann mit mir irgendwo hinfahren. Ich so, ja, da müssen wir ja Oma mitnehmen. Ja, ich fahre mit dir alleine. Da war meine Mutter krank. Ich konnte nicht weg. Die lag im Bett, krank. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, ich fahre nicht. Ich kann auch nicht wegfahren, wenn Oma krank ist. Da haben mein Mann und ich ja so der Wolle gehabt. Das war so ein Krach. Das hat sie doch bitte gekriegt in ihrem Zimmer. Und mit einmal geht unsere Stubentür auf. Meine Mutter steht da, fix und fertig angezogen, Hut ab, Tasche in der Hand, kleinen Koffer. So, ich fahre nach Hamburg.
Zu Melitta dann, ne?
Ja. Mhm. Aber sie passte doch auf
Brigitte auch.
Ja, nun saß ich da.
Und musste dir Brigitte mitnehmen.
Ich denke, sie ist krank. Dann kann ich dann nicht nach Hamburg fahren. Konnte ich ja näher arbeiten gehen. Und da habe ich einen Tag blau gemacht. Da habe ich mit meiner Schwester gesprochen und da hat Hilma gesagt, weißt du was? Ich komme jeden Morgen rüber zu dir und bleib bei Brigitte, bis du mit das kommst.
Ja, es gab keine Kinderbetreuung damals, ne? Also sowas wie Kindergarten, Kita. Nee. Das ist natürlich eine krass, absolut krass. Und kann man das ja nur über die Familie stemmen.
Und so war.
Oder zu Hause bleiben.
Deine Oma sagte dann, deine Uroma, also ihre Mutter, wäre ja auch ständig da gewesen, um auch ihr die Kinder abzunehmen oder da mit dabei zu sein. Hatte ich das richtig verstanden?
Genau, also die hatte das große Glück, dass meine Uroma auf die Kinder aufpassen konnte. Mhm. Ne? Also zu damaligen Zeiten sowas wie Kita gab es dann nicht, so laut meiner Oma. Also die Hitlerjugend und sowas war ja alles passé. Mhm. Und Kita, solche Möglichkeiten gab es für meine Oma nicht. Mhm. So, und dementsprechend hatte sie Glück oder auch Unglück. Sie beschreibt manche Situationen, wo meine Uroma dann nicht zuverlässig war. Mhm. Und meine Oma dann meinte, ja, okay, sie musste sich dann selber krank melden und wusste nicht, wie sie das halt organisieren soll und hat dann ihre Schwester um Hilfe gebeten.
Ja. Ja, das mit der Kindererziehung, ne, das ist ja auch nach wie vor ja leider so, dass sich da meistens die Frauen drum kümmern. Sie hat dann irgendwann. Also sie hat lange nicht gearbeitet, deine Oma. Da waren deine Mutter und ihr Bruder dann schon so 10 oder so, 10, 12. Mhm. Und hat dann wieder angefangen zu arbeiten. Das heißt, sie ist sehr, sehr lang draußen gewesen. Ne? Und das, obwohl sie ja wirklich sehr gern gearbeitet hat, wie sie das beschreibt. Und hat auch dann nochmal so eine Situation beschrieben, wie sie auf Jobsuche war und schwanger war. Ne? Und dann so ehrlich angegeben hat, ich bin in anderen Umständen. Ne? Das ist ja, ja, es gibt ja nicht umsonst den Mutterschutz und ich glaube, da war sie schon im 7. Monat oder so und dann einen Job finden ist ja dann immer so eine Sache.
Nee, sie war gerade frisch schwanger.
Ah, okay. Ja.
Und da sagt sie, sie hat es dann auch angegeben und weil sie wusste dann auch, dass sie damit keinen Job mehr kriegt.
Mhm. Oma, wie war das Gefühl für dich, als du das erste Mal eine Hose anziehen durftest, als es erlaubt wurde, dass Frauen Hosen anziehen dürfen? War schön, ne?
Und dann nachher fing Brigitte an. Jeden Morgen, wenn ich wegging. Mama, bleib hier, geh nicht weg. Und das ging eine ganze Zeit so. Dann hielt sie mich fest am Bein, bleib hier. Ich denke, da muss doch irgendwie
was sein, ne?
Ja.
Kann ja auch. Danach, wir Frauen sind ja auch nicht alle ausgebildete Erzieherinnen. Das ist ja immer so lustig. Letztens meinte ein Kumpel zu mir, ja, ihr Frauen habt doch diesen Mutterinstinkt. Und dann sage ich, wenn das der Fall wäre, dann wären wir alle voller Liebe und voller Freude und Glückseligkeit, wenn das der Fall wäre. Wenn wir dieses automatische, hundertprozentige, wenn wir automatisch wissen, was richtig fürs Kind ist.
Und eines Tages habe ich dann gesagt, ich höre auf. Mhm. Das kann ich nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich kann die Lülle nicht weggehen, wenn die sich so klammert.
Ja. Oma, im BGB war ja auch verankert, dass eine Frau sich für Kindererziehung, also dass eine Frau zuständig ist für Kindererziehung und Haushalt und der Mann für das Einkommen. Das fand ich total krass, als ich das gelesen habe. Das ist erst in den 70er, zwischen 70er und 80, 1970 und 1980 abgeschafft worden, dieses Gesetz. Deswegen, ich wollte eigentlich so gerade fragen, ja, warum ist es halt denn Frauensache gewesen? Ja, stand ja damals im BGB. Das ist ja genau die Zeit. Mama ist ja 53 geboren.
Dann bin ich da zum Chef gegangen. Das war für Marese. Da war ich auch schon 3 Jahre. Und das war dann General. Kommt er rein? Wir durften nicht sprechen während der Arbeitszeit und nichts. Ja, so ein Typ. Und dann habe ich gesagt, seine Sekretärin musste immer dabei, als Zeuge. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, ich sage, Rese, ich wollte mal sehen, ob Sie mich nicht entlassen können.
Ob Sie mich entlassen können eigentlich, ne? Entlassen damit er können. Dich entlässt, damit du Arbeitslosengeld kriegst, ne?
Ja. Mhm. Und dann, ich sag mal, Tochter jeden Morgen und meine Mutter, ich hab das nicht mehr und so weiter. Mhm. Und der sagte zu mir, es ist in der Firma bekannt, dass Sie eine gute Arbeitskraft sind.
Mhm.
Und eine gute Arbeitskraft entlässt man nicht.
Ja.
War ich im Moment ja geschockt. Und dann habe ich aber gesagt, ich muss trotzdem bei meiner Kündigung bleiben. Muss ich richtig machen? Kriegte trotzdem 6 Wochen Sperre, aber ich kriegte 2 Jahre mein Stempelgeld.
Mhm.
Und dann kam ich eines Tages zu einem ehemaligen Arbeitskollegen, der sich selbstständig gemacht hatte. Und der sagt gleich, man kann es anfangen. Ich sag so, sage ich, würden Sie mich überhaupt noch nehmen?
Ach, du warst in anderen Umständen, ne? Du warst schwanger.
Mhm. Ja, so lange habe ich das dann hingezogen. Irgendwie habe ich das dann geschafft. Wenn ich das dem Arbeitsamt mitteilen darf, dass deswegen die Einstellung nicht erfolgt ist. Ja, sag ich. Oh.
Du hättest trotzdem noch arbeiten können, oder? Musste man nicht eigentlich auch bis 2 Monate vor der Entbindung noch arbeiten damals?
An und für sich ja. Aber stellt dich keiner mehr ein. Hm. Sie müssen nachher zahlen.
Ja.
Ja, das ging gut.
Blöd, ne? Das ist ja auch der Grund, warum diese Ungleichheit auch teilweise immer noch herrscht zwischen Männern und Frauen.
Und dann bin ich ja zu Hause geblieben, bis die beiden ziemlich groß waren. Selbstständig.
10 Jahre? Mhm. Ja. Und Mutti hatte doch dann bei Oma mitgewohnt, ne? Jetzt seid ihr in diese Wohnung jetzt eingezogen?
Weil das war von vornherein schon so rausgesehen. Von den beiden. Meine Mutter wollte ja auch nicht alleine bleiben. Mhm. Und platzmäßig ging das ja auch. Sie war ja schon 5 Jahre älter in der Lehre. Und Fide gab das auch schon.
Den Freund von meiner Mutter. Ja.
Aber da wurde mir immer viel verheimlicht. Weißt du, früher war das ja so, dass das sowas gar nicht gab. Ne?
Dieses Zuhause besuchen, ne?
Ja.
Also nicht, also da war es halt
nicht
sehr...
Nicht da bleiben.
Genau, genau, ja.
Ich, und dann auch so dieses Umarmen und Knutschen und Tun auf der Straße. Mm. So was gab das gar nicht. Nee. Aber, ja.
Das war ja auch noch die Nachkriegszeit. Hitler hat das ja auch sehr geprägt, dass Mann und Frau in der Zuneigung nicht zeigen und dass, wenn, dann halt nur der Akt zum Kinderzeugen existieren sollte. Und das waren schon steife Zeiten. Deswegen gab es ja auch diese Hippie-Zeit, 69er, diese wilden.
Ich begreife nur nicht, dass sie immer und immer noch auf uns rumhacken. Ich meine, die Generation damals ist das schon längst überholt. Es sind da nur noch wenige, die leben. Mm. Sollen sie das doch mal in Ruhe lassen?
Oma, aber weißt du was? Es gibt so wenig Leute wie du jetzt. Du sprichst darüber. Aber es gibt sehr viele, die damalige Zeit verherrlichen. Wenn man auch im Bundestag die drittgrößte Partei ist, die AfD. Das ist eine ganz beschissene, sorry, wenn ich das so sage,
ja, das ist,
Entwicklung. Das sind Leute, die das einfach... Und es gibt zu wenig Leute...
Aber weißt du was? Es wird die Zeit wiederkommen, wenn die Jugend sich ändert. Ich habe immer gesagt, wenn die so weitermachen, dann wiederholt sich alles.
Ja.
Und dann sitzt im Grunde genommen noch ganze Angst im Körper. Mhm. Das ist ja jetzt meine Krankheit geworden.
Um jetzt so die Kurve nochmal zu kriegen zu unserem Podcast-Thema starke Frauen. Ne? Du hast ja das auch nicht umsonst vorgeschlagen, dieses Interview, genau. Dieses besondere Gespräch, was du mit deiner Oma geführt hast. Ne? Was hast du am Ende über sie gelernt? Inwiefern würdest du sagen, das ist für mich ein Vorbild und eine starke Frau?
Ja. Das witzig, viele Jahre ging mir immer total auf den Keks, dass meine Oma so nörgelig war und sehr negativ über Dinge denn oder sich das angeguckt hat, bis ich irgendwann auch verstanden habe, okay, im hohen Alter macht der Körper nicht mehr mit und wenn du geistig aber noch total fit bist, dann ist das eine Belastung und das verklärt ja manchmal auch den Blick auf die Dinge. Mhm. Und zu hören, dass sie doch echt ein gutes Leben aus dem, was sie hatte, gemacht hat. Mit all den Höhen und mit all den Tiefen und all den Familienstreitigkeiten, die wir auch hatten, finde ich, ist sie eine ziemlich starke Frau, auch immer noch im hohen Alter. Ich fand das auch so großartig, wie sie sich rausgeputzt hat und wie sie aufgeregt war wie ein kleines Kind, als der Pastor, das ist für sie wirklich wie Gott, Gott ist heruntergeschwebt und hat ihn gratuliert zum 70. Hochzeitstag. Also, ja, Hut ab vor ihrer Hut ab vor ihrer Leistung. Auch nicht zu verzagen und irgendwie auch immer einen Ausweg zu finden aus der Situation, wie sie ist.
Ich habe dieses eine Bild vor Augen, was das, was du gerade gesagt hast, ziemlich gut wiedergibt. Und zwar, wie sie da im Kreis sitzt mit den anderen Trümmerfrauen und die Trümmer des Krieges klein haut und die dabei lachen. Und sich denken, klar, wir sitzen hier in den Trümmern und das ist irgendwie scheiß Arbeit, aber es kann auch ganz lustig sein und irgendwie wird es schon weitergehen. Was haben wir auch für eine Wahl, außer uns die Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen, nett zu machen? Und ich kenne deine Oma nicht, aber ich glaube, ich habe das so, ich nehme das Bild so mit von dieser Frau, die so ein einfach weitergegangen ist und gemacht hat und das Leben so nahm, wie es kam und kommt. Und ich finde es einen sehr besonderen Moment, an dem du uns hast teilnehmen lassen. Danke dir sehr dafür, Kim. Und liebe Grüße an deine Oma.
Ja, richtig aus. Danke dir. Weißt du schon, wen du uns nächste Woche vorstellst?
Es ist eine Frau, für die wir ans andere Ende der Welt reisen. Die jüngste Friedensnobelpreisträgerin, Rigoberta Menchú Tum.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Aus Guatemala und die habe ich mir ausgesucht, weil wir tatsächlich ganz selten bisher, es ist nicht Südamerika, es ist Mittelamerika, Guatemala, aber wenig aus dieser Region bisher uns Frauen vorgenommen haben und die hat mich wirklich ganz besonders beeindruckt. Deswegen sehr nächste cool. Woche Rigoberta.
Genau. Ich freue mich.
Ich mir auch. Ganz liebe Grüße nach Hamburg, liebe Kim und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Folgt uns, liked uns, schreibt uns und bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.